Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Indem Konstantin die Geburtskirche hinbaut, muss auch eine Höhle dazu bestimmt sein, dass es die richtige ist.
Sagt Professor Dieter Viehweger, Archäologe, Theologe und Direktor wissenschaftlicher Institute in Jerusalem und Amman.
Also, das braucht der Pilger. Wo war das? Und deshalb muss er das gezeigt bekommen. Der Pilger kann nicht damit leben, es könnte solche eine Höhle sein und vielleicht hier oder woanders. Nein, er muss das sehen und verehren. Und deshalb gibt es den goldenen Stern und dann wird gesagt, das war hier und Schluss. Und du brauchst jetzt nicht weiter zu suchen, es ist an dieser Stelle gewesen. Und dann küsst man den Stern, lässt sich dabei fotografieren und fühlt sich wie am richtigen Platz. Das ist natürlich im 4. Jahrhundert eine völlig freizügige Entscheidung gewesen. Wir erklären, dass es hier gewesen ist und nicht gewesen sein könnte.
Und so pilgern in normalen Zeiten Heerscharen von Besuchern in die Geburtskirche nach Bethlehem, stehen Stunden an, um die Geburtsgrotte zu besichtigen, fallen an der Stelle auf die Knie, wo Jesus geboren sein soll, und bestaunen gegenüber die Nische, in der die Krippe gestanden haben soll. Aber was ist dran an der Geschichte? Das fragten sich auch der Theologe Professor Simon Paganini und seine Frau, die Philosophin Dr. Claudia Paganini, und unterzogen die Weihnachtsgeschichte einem Faktencheck.
Wir alle haben eine bestimmte Version von Weihnachten im Kopf. Und in dieser Version kommt zusammen, was wir einerseits in der Kirche, Liturgie, im Religionsunterricht, aber andererseits von unserem Elternhaus mitbringen, was wir dort gelernt haben, wie Weihnachten gefeiert wird. Es ist jetzt nun aber so, dass diese Version von Weihnachten mit den biblischen Erzählungen nur bedingt übereinstimmt und noch weniger mit dem, was man historisch rekonstruieren kann.
Welche Quellen liefern uns denn Informationen über die Geburt Jesu?
Also wenn man als Historiker mit einer Quelle umgeht, muss man immer bedenken, was sind genau Quellen. Und über die Geschichte von der Geburt Jesu haben wir in der Tat wirklich nur biblische Quellen. Also das Neue Testament und nicht einmal alle Evangelienberichte davon. Also wir haben Nachrichten über die Geburt Jesu im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium. Jetzt kann man sich fragen, sind die wirklich historische Quellen? Und unsere Antwort ist ganz klar, ja. Also man kann die Bibel auch als historisches Buch lesen und es ist das, was wir versucht haben zu tun. Allerdings zusammen mit anderen Quellen aus der Archäologie, aus anderen literarischen Texten und historischen Texten aus der Zeit. Und wir haben sehr viel verglichen, sehr viel Übersetzungen angeschaut. Und dann muss man sagen, ja, es gibt Quellen über die Geburt Jesu. Die muss man aber genau lesen.
Ganz genau muss man auch auf das Geburtsjahr schauen. Wie sieht es denn damit aus?
Ja, das wissen wir nicht ganz genau. Also das, was wir wissen, ist, dass unser Jahr Null zur Zeit Jesu noch nie gab. Das ist echt eine sehr interessante Sache, weil wir eben die Zeit in vor Christus und nach Christus. Und das, was wir auch wissen, ist, dass sehr wahrscheinlich Jesus ein paar Jahre vor Christus geboren ist. Also im Mittelalter, als man das Jahr 1 bestimmt hat, hat man sich ein bisschen verzählt. Ansonsten wissen wir aus den Quellen, die wir haben, eben, dass Jesus zur Zeit von Kaiser Augustus geboren ist und der König in Judäa war Herodes. Und dann gibt es auch den Hinweis auf einen Quirinus, der Prokurator in Syrien, also der Provinzverwalter von den Römern war. Alle diese Hinweise sind leider nicht zu einem Nenner zu bringen, aber man kann eben, wenn man die Sache vergleicht und wenn man auch eben die Quelle miteinander vergleicht, man kann davon ausgehen, dass Jesus in den Jahren zwischen dem Jahr 7, 8 und 4 vor Christus geboren ist.
Das heißt, man schaut da genau nach, wann haben diese drei Personen gelebt und wo gibt es da Überlappungen? Wann waren die überhaupt in Amt und Würden?
Ja, sehr klar. Also den Kaiser Augustus, das ist ganz klar römischer Kaiser, man weiß ganz genau, wann der gelebt hat, bis wann er gelebt hat. Der Herodes wissen wir auch ganz genau, der ist 4 vor Christus gestorben. Mit dem Quirinus haben wir ein bisschen ein Problem, weil der wurde Prokurator erst 6 nach Christus. Also da Herodes und Quirinus miteinander zu verbinden, ist schwierig. Aber man geht davon aus, dass die Informationen über Herodes zuversichtlicher sind als die Informationen über Quirinus. Also Jesus ist geboren in der Zeit, wo Herodes noch am Leben war. Das heißt, wir sind jedenfalls vor 4 vor Christus.
Was wissen wir denn jetzt über den Ort? War das jetzt wirklich Bethlehem?
Die Autoren der Evangelien sind sehr bemüht, historische Daten zu bearbeiten, aber sie schreiben Texte, die eine sehr hohe symbolische Kraft haben. Und mit Bethlehem ist genau diese symbolische Kraft verknüpft, nämlich wir haben im Alten Testament einige Verheißungen, die besagen, dass der Messias aus Bethlehem, aus der Stadt, wo der König David stammte, kommen wird. Und deswegen muss Jesus in Bethlehem, ja, auf die Welt kommen. Heute gehen die meisten Wissenschaftler, die über den historischen Jesu forschen, davon aus, dass er nicht in Bethlehem geboren ist, sondern in Nazareth.
Und mit dem Stall, da hat das ja auch, also in Bethlehem kann man eine Höhle noch besichtigen. Bei uns die Krippen, die stellen immer Ställe dar. Was hat es damit auf sich?
Also die Höhle in Bethlehem, das ist eine sehr, sehr alte Tradition, das ist wahr. Damals hat es Häuser gegeben und diese Häuser, die wurden neben Höhlen gebaut und man verwendete diese Höhlen auch als Stallungen. Das heißt, die Rekonstruktion ist historisch glaubwürdig, selbstverständlich. Die 2 Quellen, die wir haben, die sind aber nicht einheitlich. Also Lukas spricht von einem Stall, beziehungsweise spricht von einer Krippe und wir gehen davon aus, dass diese Krippe in einem Stall war, was auch zumindest ja hinterfragt werden kann. Matthäus geht von einem Haus aus. Also es hat auch eher mit dem, was Menschen in späterer Zeit mit dieser Tradition gemacht haben. Und mit dem Stall, dann kommt selbstverständlich auch die Frage nach Ochs und Esel zusammen. Also wenn es ein Stall war, gab es diese 2 Tiere. Diese 2 Tiere kommen aber in den antiken evangelischen Quellen nicht vor.
Wer hat die denn dazu gedichtet? Ochs und Esel und dann gibt es ja noch die Schafe.
Ja, die Schafe, die gab es, weil die Hirten in der Nähe waren und die Hirten zumindest nach der literarischen Tradition dazugekommen sind. Ochs und Esel sind in der Tat, wie haben sich die Menschen die Sage vorgestellt? Und so wie der Stern zum Beispiel und wie die 3 Könige, sind Ochs und Esel ganz symbolische Gestalte. Also in einem Prophetenbuch, im Buch des Propheten Abakuk, allerdings aufgrund von einer nicht ganz richtigen Übersetzung, verwechselt man in der griechischen Übersetzung Zeitalter und Tiere. Die 2 Worte auf Griechisch sind sehr, sehr ähnlich. Und in den Text wird geschrieben, dass der Messias zwischen 2 Zeitalter kommen wird. Auf Hebräisch, auf Griechisch ist der Messias zwischen den 2 Tieren. Jetzt haben wir die 2 Tiere und was sind das für Tiere? Da hilft wieder das Buch des Propheten Jesaja. Der sagt in Kapitel 40, dass die 2 Tiere mit Ochs und Esel, die sind schlauer als die Besitzer, weil diese 2 Tiere erkennen die Gottheit, während die Besitzer bzw. das Volk Israel erkennt das nicht. Und jetzt machen die Menschen, die sich die Situation in der Weihnachtsnacht vorstellen, einfach eine Mischung aus diesen ganzen Informationen und sie haben das kleine Jesuskind zwischen den 2 Tieren auf die Welt kommt und diese 2 Tiere sind eben Ochs und Esel.
Wie wahrscheinlich ist denn jetzt das Personal, das sonst noch auftritt? Also die heiligen 3 Könige, die Hirten?
Auch das ist eine interessante Frage. Also sowohl das Matthäus-Evangelium als auch das Lukas-Evangelium, die sind sehr um Glaubwürdigkeit bemüht. Also sie stellen eine Situation vor, die hätte so wirklich stattfinden können. Allerdings die Frage ist, inwieweit sowas wirklich, wirklich nachvollziehbar ist. Also dass es Hirten um Bethlehem gab, das ist absolut kein Problem, die gibt es auch heute, dass sie dieses Kind besucht haben, kurz nach der Geburt. Vielleicht ist es so passiert, vielleicht ist es auch nicht, das können wir nicht wirklich mit Gewissheit wissen, aber glaubwürdig ist es schon. Die Sache mit den 3 Königen ist es wieder ein bisschen problematischer. Zunächst einmal sind nicht 3, dann sind keine Könige. Es ist eine Gruppe von sogenannten Magoi. Magoi wird oft mit Zauberer übersetzt oder mit Magier oder mit Weiser. Es sind sehr wahrscheinlich Priester von irgendwelcher Gottheit aus dem alten Orient. Sie sind Astronomen, also sie schauen sich die Sterne an und sie merken, im Himmel passiert was. Das ist in der Antike nichts Ungewöhnliches. Aber die sind auch symbolische Figuren. Die kommen nur im Matthäusevangelium vor und das Matthäusevangelium ist sehr stark missionarisch orientiert, sagen wir so. Also man will zeigen, dass dieser Jesus nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern ist gekommen, um die ganze Welt zu retten. Und das passiert gleich, als er ein kleines Baby ist, nämlich es kommen Leute aus dem Osten, die sind Ausländer und für diese Leute ist auch Jesus gekommen. Eben symbolische Gestalten.
Also alles nur ein Märchen?
Nein, absolut nicht. Also wir dürfen das, was antike Autoren mit ihrem Wissen gemacht haben, nicht mit unserem Märchenverständnis. Also alles eine Lüge oder alles Fake News. Diese Texte, vor allem die Evangelien, die sind von gläubigen Menschen geschrieben, für Menschen, die bereits geglaubt haben. Und das, was sie darstellen, ist zumindest nach den damaligen Kategorien richtige Geschichte. Also es ist wirklich passiert. Die damaligen Autoren, sie stellen so eine Situation, wie sie hätte sein können, wenn sie sie genauso vorgetragen hätte. Im Prinzip, die haben sehr wahrscheinlich auch nicht wirklich eine große Ahnung gehabt, wie das wirklich war in dieser Nacht oder an diesem Tag, wo Jesus geboren ist. Aber sie stellen sich so eine Situation vor, wie sie glaubwürdig sein kann. Und die ist glaubwürdig. Es ist kein Märchen. Vor allem das Lukas-Evangelium erhebt den Anspruch, richtige Geschichte nachzuerzählen. Und das ist es. Also wir können diese zwei Texte, wenn man sie befreit von allem, was dazukommt, sehr wohl als historische Texte und nicht als Märchen. Also ein Beginn von einer Biografie von einem wichtigen Menschen, wie sie damals geschrieben worden sind.
Frau Dr. Paganini, als Philosophin, inwiefern hat das für uns denn heute noch Bedeutung?
Also die Weihnachtsgeschichte ist heute zunächst deshalb interessant, weil sie eine unglaubliche Wirkungsgeschichte entfaltet hat, also wegen ihrem Einfluss, den sie auf Kunst und Kultur gehabt hat. Bleibend relevant ist sie für Gläubige, aber vor allem wegen ihrer theologischen Botschaft. Denn es geht in der Weihnachtsgeschichte letztlich darum, dass Jesus geboren ist und dafür gibt es auch gute historische Evidenz. Und es geht darum, jetzt theologisch gesprochen, dass Gott den Menschen nahe sein will. Das ist eigentlich die befreiende Botschaft der Weihnachtserzählung und die verliert ihre Bedeutung nicht, egal wie oft man sie erzählt.